Hast du je jemandem ein Geschenk gemacht, wo du dir wirklich viele Gedanken gemacht hast und du hast gedacht, hier habe ich etwas, das wird sie umhauen. Es wird ein großartiges Geschenk werden, da werden sie sich so riesig freuen, dass man sich schon selber richtig drauf freut, die Reaktionen zu sehen. Und man gibt sich die ganze Mühe und macht das zurecht und dann kommt endlich der Zeitpunkt, wo man das überreichen kann und die, oh, danke. Man denkt, was? Mehr kommt da nicht? Man hatte eigentlich eine ganz andere Erwartung. Also letzten Monat hatten wir unseren Gesamtkonvent von der Pastorenschaft, also fast alle Baptistenpastoren aus ganz Deutschland waren zusammen und der Udo Herrmann hatte das ganze Ding organisiert und das Hotel, wo wir waren, also ich muss sagen, ich war schon überrascht, als ich in mein Hotelzimmer gekommen bin, was ich mit einem anderen Pastor geteilt habe, wie groß das Ding war. Ich weiß nicht, wann ich je so ein großes Hotelzimmer gehabt hätte. Aber Udo hat später erzählt, dass das Hotel aufgrund dessen, dass wir so viele Leute da waren, die haben einiges von ihren Suites angeboten als Upgrade ohne Zusatzkosten. Und Udo hat sich Gedanken gemacht, er hat sich überlegt, welche Kollegen haben vielleicht eine schwere Zeit gehabt in letzter Zeit oder sowas. Nein, er hat nicht gedacht, dass ich eine schwere Zeit hatte. Wie gesagt, ich war schon überrascht, wie groß mein Zimmer war. Aber Udo hat mir dann ein Video gezeigt, wie diese Suites aussehen. Schickes Wohnzimmer mit einem riesen Fernseher, Kaffee- und Obstbar, wo das Obst täglich neu hingelegt wurde. Zwei Badezimmer. Getrenntes Schlafzimmer braucht man gar nicht davon zu reden, aber das ist auch noch ein zusätzlicher Fernseher drin hatten. Und auch noch obendrauf ein Balkon mit 40 Quadratmetern. Also das waren richtig noble Dinge. Ne? Und der hat keinem vorher gesagt, also du wirst diesen Upgrade bekommen. Er war hinterher auch froh, dass er das nicht vorher gesagt hat, weil das Hotel es bei verschiedenen Versäumtaten, die ein normales Zimmer gesteckt hat. Aber bei einem Kollegen, wo er wusste, dass er so ein Zimmer, so einen Suite bekommen hat, hat er ihn gefragt, und wie gefällt dir dein Zimmer? Und er, ja, ist ganz in Ordnung. Das ist enttäuschend. Wenn man eine Erwartung hat, was für eine freudige Reaktion kommen sollte und dann kommt es doch ein bisschen lapidär raus. In unserem Text für heute finden wir eine solche Situation, wo jemand eine bestimmte Reaktion erwartet hat. Eigentlich an zwei verschiedenen Stellen finden wir, dass Leute eine unterschiedliche Reaktion erwartet haben als das, was sie bekommen haben. Ich lese aus Matthäus Evangelium Kapitel 18 ab Vers 21. Da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Jesus sagte zu ihm, nicht siebenmal, sondern 77-mal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat, hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihn 100 Denar schuldig war. Er packte ihn und würgte ihn und rief, bezahl mir, was du mir schuldig bist. Da rief der andere vor ihm, fiel der andere vor ihm nieder und flehte, hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm, du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest du nicht auch mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Ja, wir haben das letzte Woche schon festgestellt, dass das Thema Vergebung ein ganz schön heftiges Thema sein kann, was Gott ja von uns verlangt. Der Petrus in dieser Situation, ganz am Anfang von dem Text, ist er zu Jesus gekommen und hat gefragt, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben, wenn er an mir schuldig wird? 7-mal? Man muss verstehen, dass er mit seinem 7-mal schon sehr, sehr großzügig war. Die Rabbiner haben nämlich sonst gesagt, 3-mal muss man vergeben, danach ist Schluss. Also, hey, er hatte die Quote immerhin schon mehr als verdoppelt. Was will man noch, ne? Man könnte es auch so sehen, der hat diese Zahl 7 gewählt. Das ist mit sehr viel Symbolik verbunden in der Bibel, dass er vielleicht damit sagen wollte, dass er ganz gründlich vergeben wollte. Und der hat sicherlich darauf gewartet, dass Jesus sagt, wow, Petrus, super, das ist absolut toll, dass du das begriffen hast. Jesus reagiert anders. Jesus sagt, nein, nicht 7-mal, sondern manche Übersetzungen sagen 77-mal, manche sagen 7-mal, 70-mal. Die Gelehrten streiten sich darüber, wie diese Zahl zu verstehen ist. Tut nichts zur Sache. Denn grundsätzlich sagt er, hör einfach nicht auf zu vergeben. Weil wenn der Petrus zum Beispiel kommt und sagt, soll ich vielleicht 7-mal vergeben? Merkst du, dass da ein gewisser Haken schon an der Geschichte ist? Weil wenn wir vergeben, wie können wir eine Strichliste führen? Wie passt das zusammen? Sogar bis zu 3-mal, also wenn man wirklich vergeben hat, müsste man seine Strichliste nicht wegtun? Müsste man das nicht sein lassen? Und das ist genau das, was Jesus hier sagen will. Also, führ keine Strichliste, sondern du sollst immer und immer wieder vergeben. Wenn man wirklich vergibt, ist es dann egal, ob man 3-mal, 7-mal, 77-mal, 490-mal vergeben hat, sondern man muss immer wieder vergeben. Fiel mir ein, dass als ich Kind war, so 10, 11 Jahre muss ich damals gewesen sein, in der Gemeinde einmal hatten mein Bruder, der 2 Jahre älter ist, und ich eine Auseinandersetzung gehabt. Also da war nichts Ungewöhnliches dran, dass wir eine Auseinandersetzung miteinander hatten. Da es in der Gemeinde stattgefunden hat, ging es vielleicht ein bisschen sanfter zu als sonst. Aber ich kann mich erinnern, dass eine ältere Schwester aus der Gemeinde zu uns gekommen ist und hat gesagt, Jesus hat uns gesagt, wir sollen 70-mal, 7-mal vergeben. Hast du das schon getan? Und ich habe gesagt, mit dem? Das ist innerhalb von ein paar Wochen abgehandelt. Also, aber die Herzenseinstellung, bin ich wirklich bereit zu vergeben? Wenn ich wirklich vergebe, wie kann ich da noch eine Strichliste führen? Wie kann ich da noch zählen? Nun ist mir wichtig, ein paar Dinge über Vergebung nochmal zu betonen. Erstens, vergeben heißt nicht vergessen. Das ist nicht ein und dasselbe. Wir dürfen lernen aus unserer Erfahrung. Aber wir dürfen nicht nachtragen. Das ist eine schwierige Unterscheidung in der Praxis. Ich will da überhaupt nichts runterspielen oder sowas. Es ist schwierig, da es zu lernen, zu vergeben und nicht nachzutragen, aber dennoch aus der Erfahrung zu lernen. Aber wenn wir Erwachsene im Glauben sein wollen, ich würde sagen, wenn wir überhaupt Erwachsene sein wollen, müssen wir es auch lernen zu unterscheiden. Müssen wir in der Lage sein zu erkennen, das eine kann und muss passieren, unabhängig von dem anderen. Wir können vergeben, aber Jesus hat nirgendwo gesagt, lasst euch total ausnutzen und missbrauchen. Es geht nicht darum, dass wir uns immer wieder missbrauchen lassen. Das darf nicht sein. Wir dürfen Grenzen ziehen und sagen, nein, das darfst du nicht mehr machen. Es hängt sehr eng damit zusammen, dass wir sagen, wenn wir vergeben, heißt es nicht, dass wir damit sagen, dass das, was der andere gemacht hat, in Ordnung wäre. Wir dürfen Unrecht als Unrecht bezeichnen. Wir dürfen sagen, das ist so nicht in Ordnung, das darfst du nicht wieder machen. Aber wenn wir über die wirkliche Liebe nachdenken, und als Christen sind wir wirklich berufen, Liebe zu zeigen, aber Liebe ist nicht, ach, das ist doch alles gut, das ist doch keine Liebe. Das ist unreifes Abgetue oder wie auch immer. Liebe sagt, ich will das, was am allerbesten ist. Und wenn jemand immer wieder gegen die Wand rennt, selbst wenn sie es genießen, wir wissen, dass es nicht gut ist für sie. Und wir weisen darauf hin, das darfst du nicht weitermachen. Und ich werde dich nicht dazu befähigen oder ermutigen. Wir müssen unterscheiden können. Weil wenn wir etwas vergeben, heißt es lange nicht, dass wir damit sagen, dass was sie getan haben, in Ordnung wäre. Wiederum hängt sehr eng damit zusammen, wenn wir jemandem vergeben, heißt es nicht, dass die anderen im Recht waren. Das heißt nicht, dass es in Ordnung war und dass sie Recht behalten mit dem, was sie getan haben. Was gibt es dann zu vergeben, wenn sie im Recht waren? Aber wir haben zu vergeben, gerade weil wir im Recht sind, aber es ihnen nicht nachtragen wollen. Nun hier sehen wir, ich weiß, wenn jemand hier Notizen schreibt, müsst ihr ganz schön schnell schreiben, hier, wie ich hier durchgehe, aber Vergebung kann auch sehr vielschichtig sein. Du kennst bestimmt Fälle, wo beide Seiten felsenfest überzeugt waren, dass sie im Recht waren. Jeder hat gesagt, der andere ist im Unrecht. Vielleicht steckst du selber in einer solchen Situation. Und das Interessante hier ist, wer im Recht ist, müsste man erstmal als subjektiv bezeichnen. Zwei Seiten, zwei Meinungen, zwei Seiten, 20 Meinungen. Darüber, wer recht ist. Die einzige objektive Tatsache dabei ist, man muss auch empfundenes Unrecht vergeben, um vorwärts gehen zu können. Selbst wenn der andere überhaupt nicht einsieht, dass er im Recht war, meint, ich bin im Recht, ich habe hier Recht, du bist im Unrecht. Und du sagst, nein, ich bin im Recht, du bist im Unrecht. Es ist auf alle Fälle ein empfundenes Unrecht. Auch dieses muss man vergeben können, also muss man vergeben, um vorwärts zu gehen. Und das Vergeben können ist das, worum es geht, dass wir das lernen, dass wir das ernst nehmen und dass wir nicht sagen, nee, also das geht gar nicht, sondern Jesus hat uns gezeigt, Vergebung geht. Wie könnte man sonst an einem Kreuz hängen und sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So ist es auch mit deinem Gegenüber, der sagt, dass du im Unrecht bist. Vielleicht weiß er auch nicht, was er tut. Vielleicht weiß ich selber nicht, was ich tue. Aber Vergebung ist die einzige Möglichkeit, um Befreiung zu finden, um vorwärts gehen zu können, um die Möglichkeit zu finden, diese Beziehung wieder zu retten. Es ist ganz wichtig, dass wir das im Blick behalten. Also Vergebung kann wirklich sehr vielschichtig sein. Es ist nicht immer ganz klar, wie wir das machen. Es gibt unterschwellige Dinge, die oftmals kommen in einer Beziehung, die über lange Zeit gelaufen ist. Und man kann nicht sagen, dass es eine Sache ist oder jene bestimmte Sache, was man vergeben müsste, sondern es ist etwas, was sich aufgebaut hat, über Jahre hinweg vielleicht. Auch hier umso schwieriger, aber umso nötiger. Vergebung ist die einzige Möglichkeit, Befreiung zu finden. Eine christliche Rednerin hat es mal so gesagt, an Bitterkeit und Unversöhnlichkeit festzuhalten, ist wie wenn ich Gift trinke und hoffe, dass der andere daran stirbt. Kannst mal deine Chancen da ausrechnen. Aber es ist wirklich so. Wenn wir an Bitterkeit, an Unversöhnlichkeit festhalten, wer wird vergiftet? Ich werde vergiftet. Wenn ich unversöhnlich bin, wenn ich bitter bin, mein Leben wird verdorben. Und ich hoffe dabei, dass der andere daran stirbt. Die Rechnung geht nicht so ganz auf. Und Jesus verdeutlichte diese Tatsache mit dem Gleichnis, das er dann erzählt hat. Nun, dieser Mann, dieser König sagt, ich will abrechnen. Einer wird zu ihm gebracht, das heißt, dass er ihm 10.000 Talente schulden würde. Sagt uns im ersten Moment wahrscheinlich nicht ganz so viel. Und es gibt alle möglichen verschiedene Umrechnungsmöglichkeiten. Ich habe einen Umrechnungsmodus gekommen, bin auf so 75 Millionen Euro gekommen. Wer hier sagt, 75 Millionen Euro Schulden könnte ich bezahlen? Handzeichen bitte. Wenn da ein Hand hochgeht, dann wird diese Predigt plötzlich zu einem Predigt über den Zehnten. Also ich meine, 75 Millionen Euro wäre, denke ich, für uns alle eine unvorstellbare Summe, dass, wenn man solche Schulden hätte, dass man die bezahlen sollte. Man kann es auch so sehen. Ein Talent war die größte Währungseinheit. Also ich glaube, es wäre 500-Euro-Schein ist der größte Schein, oder? Es gibt keinen 1.000-Euro-Schein, oder? Nee, okay. Ich habe nicht so viel mit solchen großen Scheinen zu tun. Ne? Also Talent war die größte Währungseinheit. Und in der griechischen Sprache ist 10.000 die höchste Zahl, die ein eigenes Wort hat. Um höhere Zahlen auszudrücken, mussten sie Kombinationen von verschiedenen, wie 1.000 mal 1.000 mal. Das wäre dann 1 Million. Aber 10.000 war die höchste Zahl, für die es ein Wort gab. Also hat Jesus die höchste Währungseinheit genommen und die größte Zahl, was sich in einem Wort ausdrücken lässt. Schlicht und einfach Unsummen an Schulden hatte dieser Mann. Und er wirft sich vor dem König nieder und er sagt, bitte hab Erbarmen mit mir, ich werde es alles bezahlen. Es wird uns nicht berichtet, ob der König sich dabei halb tot gelacht hat. Es war ausgeschlossen. Die Schulden waren zu hoch. Es war nicht möglich, dass er diese Schulden zurückzahlen sollte. Und nein, ich werde jetzt nicht über Griechenland reden. Wir reden über unsere Schulden hier. Die Schulden waren zu hoch und es war ausgeschlossen, dass der Mann die je zurückzahlen könnte. Also war es lächerlich eigentlich, dass er sich niederwirft und sagt, hab Erbarmen, ich werde es alles zurückzahlen. Aber der König hatte Mitleid mit ihm und hat ihm den gesamten Schulden geschenkt. Wer hier hat schon mal 75 Millionen Euro geschenkt bekommen? 750 Millionen, wie auch immer. Also, es war wirklich eine unglaubliche Gnade, die er da gezeigt hat. Aber es ist wirklich komisch, wie wir etwas empfangen können, wie wir etwas bekommen können und dennoch sind wir selber hartherzig, geizig und sind nicht bereit, das weiterzugeben. Dieser Mann geht raus, trifft einen, der ihm 100 Denar schuldet. Nun, 100 Denar, das ist nun wirklich nicht einfach ein Taschengeld. Das wäre, je nachdem, wie man das so berechnen will, 10.000 bis 20.000 Euro. Also ist schon ein Sümmchen Geld. Das zurückzuzahlen wäre schwierig, aber machbar. Grundsätzlich wäre es machbar. Und dieser, der gerade Vergebung bekommen hat, der packt den anderen und sagt, zahle mir alles, was du mir schuldest, sofort. Bitte, hab Erbarmen mit mir. Nein, werde ich nicht. Und lässt ihn ins Gefängnis schmeißen. Und wir wären alle bestürzt, wenn wir sowas beobachten sollten. Dass jemand so ungerecht handelt. So eben ein Riesengeschenk bekommen und weigert sich, dieses im Verhältnis gesehen äußerst geringe Summe dann nachzulassen. Und die Leute, die das mitgekriegt haben, die sind zu dem König, die haben ihm erzählt, was passiert ist. Und der König lässt den Mann nochmal bestellen und sagt, wie kann das denn sein? Das geht doch überhaupt nicht. Also kommst du jetzt ins Gefängnis, bis du alles bezahlt hast, was ausgeschlossen ist. Es ist interessant, ein paar Dinge an diesem Gleichnis zu bemerken. Erstens, das hier ist kein Endzeitgleichnis. Dieses Gleichnis redet nicht von dem jüngsten Gericht. Dieses Gleichnis redet von hier und jetzt. Wenn wir nicht vergeben, wird uns nicht vergeben. Und wir bleiben da sitzen. Und zweitens, in dem Text heißt es, dass dieser Mann, der also Gnade bekommen hat, aber nicht weitergegeben hat, dass er den Folterknechten überantwortet wurde. Und wir fragen, wie kann das denn sein? Wie kann ein liebender Gott jemandem gerade den Folterknechten übergeben? Aber überlegen wir mal kurz. Was wird das für ein Gefängnis sein? Ich habe gesagt, das ist kein Endzeitgedächtnis. Also das Gefängnis hier ist nicht die Hölle. In dem Sinne, wie wir meist an Hölle in Ewigkeit vielleicht denken würden. Sondern dieses Gefängnis ist im Hier und Jetzt. Was für ein Gefängnis wird das wohl sein? Schuld ist etwas, was die menschliche Psyche unwahrscheinlich belastet. Es gibt kein schlimmeres Gefängnis und es gibt kein größerer Folter als ein belastetes Gewissen. Wenn wir nicht vergeben, wenn wir nicht bereit sind, ein Stück von dem, was wir in großem Ausmaß bekommen haben, weiterzugeben, wie sollte uns denn vergeben werden? Das wäre eigentlich völlig unrecht, wenn uns vergeben wird, wenn wir uns weigern, unserem Nächsten zu vergeben. Wenn wir nicht vergeben, bleiben wir im Gefängnis. Wir sind's, die da weggeschlossen werden, die belastet werden, die gequält werden durch diese Schuld. Durch diese Schuld, was wir dem anderen nicht vergeben. Karl Menninger war ein bekannter Psychiater und er hat mal gesagt, wenn ich die Patienten in den psychiatrischen Anstalten überzeugen könnte, dass ihnen ihre Sünden vergeben sind, würden 75% am nächsten Tag nach Hause gehen können. Ja, ich sage es nochmal, die Person, die wir vielleicht zuerst vergeben müssen, ist die Person, die wir im Spiegel sehen. Ja, es gehört dazu, dass wir die Gnade Gottes annehmen. Wenn wir es abblocken und sagen, nee, das gibt es nicht, dass mir vergeben wird, das kann nicht sein, ich muss meine Freiheit verdienen. Naja, sieh mal zu, wie du 75 Millionen zurückzahlen kannst. Aber wenn der König das dir schenken will, du darfst es annehmen. Du darfst die Freiheit, die er dir bietet, annehmen. Unrecht? Also sagen wir es so. Jesus ist schuldlos am Kreuz gestorben. Aber es hat ihn keiner dazu gezwungen. Er sagt selber, ich lege mein Leben hin. Es ist sein Geschenk an dich. Und ja, ehrlich gesagt, wenn wir dieses Geschenk ablehnen, ist es genau, wie ich am Anfang gesagt habe. Er macht dieses wunderbare Geschenk für uns zurecht. Es ist etwas so Fantastisches, etwas so Tolles, genau das, was wir brauchen. Er überreicht es uns und wir sagen, oh nee, das kann ich nicht annehmen. Doch, doch, du kannst es annehmen. Nein, nein, das geht nicht. Und er kommt immer weiter hinterher und sagt, du kannst es annehmen. Es ist mein Geschenk an dich. Es kostet dir nichts. Nimm sie an. Nimm die Vergebung an. Und wenn du die Befreiung erlebst, die er dir schenkt, werden wir frei. Dann kann man endlich wieder atmen. Und dann kann man das auch seinem Nächsten geben. Man lernt von Jesus an sich selber, was Jesus durch uns machen möchte. Weil es geht um viel, viel mehr. Ja, Jesus möchte dich erretten, aber er möchte dich mit einbinden in seinem noch größeren Plan. Er will die ganze Welt retten. Das ist sein Plan, das ist sein Werk. Ich kann die Welt nicht retten. Aber ich kann mich einbinden lassen in seinem Plan, dass er durch mich wirken kann. Und oh, was für eine Freude das ist, Vergebung zu erfahren, Vergebung weitergeben zu können, in gar keinem Gefängnis mehr hocken zu müssen, nicht mehr gefoltert werden zu müssen. Ich foltere mich selber nicht, ich foltere meinen Nächsten nicht und werde nicht gefoltert, weil ich ihn gefoltert habe mit schlechtem Gewissen und so weiter. Die Freiheit ist das, was er uns anbietet. Und es ist so ein großes, wunderbares Geschenk. Aber wir müssen unseren eigenen Stolz manchmal überwinden und dieses Geschenk annehmen. Vor etlichen Wochen habe ich ein paar kleine Kinder hier mit einem solchen Eimerchen gesehen. Und ich dachte, ein bisschen zeitig ein Osterkörbchen zurecht zu machen. Das Ding ist außerdem ein bisschen klein, als um Ostereier zu suchen. Und habe gefragt, was das ist. Und die haben mir gesagt, das ist ein Vergebungseimer. Die Kinder im Kindergottesdienst haben es schon gehabt und haben es echt super behandelt. Sonja war nett genug, mir noch so eins zu geben. Tut mir leid, ich habe sie nicht gebeten, nochmal 120, 130 Stück zu machen, dass ihr alle jetzt eins bekommt. Das wäre wirklich ein sehr viel Pudding. Aber steht hier draußen dran. Gott hat dir durch Jesus einen großen Eimer voll Vergebung geschenkt. Bitte ihn dir zu helfen, anderen einen Becher davon abzugeben. Vielleicht musst du einfach in deinem Kopf so einen Eimer und so einen Becher mitnehmen. Vielleicht musst du morgen an die Arbeit gehen und machen. Vielleicht musst du nach Hause gehen und machen. Vielleicht willst du deinen Eimer jetzt hier in der Gemeinde in die Hand nehmen und machen. Wir haben so viel empfangen. Es wird uns gesagt, gib's einfach weiter. Das ist der Weg zum Leben. Das ist die Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Und wenn ich daran denke, dass die Kinder das so im Kindergottesdienst gemacht haben, ist es wieder mal kein Wunder, dass Jesus uns gesagt hat, ihr müsst werden wie die Kinder. Es von ihm zu lernen. Es bringt uns alles auf Ostern zurück. Es bringt uns wieder darauf zurück, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Aber 3 Tage später hat er den Tod besiegt. Er hat die Banden zerbrochen. Er ist aus dem Grab rausgekommen. Der Stein wird ja gar nichts mehr gewesen sein danach, wenn der Tod ihn nicht mal halten kann. Und er kommt herrlich und siegend raus und beauftragt dich, das, was er getan hat, das, was er dir gegeben hat, einfach weiterzugeben. Lernen wir von Jesus, was es heißt, den Tod zu besiegen. Lernen wir von Jesus, was Ostern wirklich heißt. Es ist nicht nur ein Feiertag, was wir jedes Jahr mal ein paar Feiertage haben. Es ist so viel mehr. Es ist etwas, was in uns lebt und uns immer mehr Leben gibt, dass wir auch Leben verschenken können. Es ist sein Geschenk an dich, aber ein Geschenk, was wir weitergeben sollen, denn er möchte es mit dieser Anzahl nicht zufrieden. Er möchte, dass die ganze Welt gerettet wird. Amen.